Hallo und herzlich willkommen zu Wissenschaftlich Ganzheitlich. Mein Name ist Dr. Rebecca Humann. Ich bin Tierärztin und das ist mein Podcast zum Thema Tiergesundheit durch Ernährung, Haltung und Therapie. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Frage, was ist eigentlich eine gesunde Fütterung? Und die Idee zu dieser Folge kam mir, weil ich ganz, ganz oft das Gefühl habe in meinen Beratungen, dass das, was aus tierärztlich-wissenschaftlicher Sicht sinnvoll ist, nicht immer einhergeht mit dem Bauchgefühl bzw. Empfinden der Hunde- oder Katzenmenschen. Vorab, Fütterung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Gesunderhaltung oder auch der Therapie deines Tieres. In manchen Fällen wird die Rolle der Fütterung unterschätzt. Zum Beispiel bei chronischen Magen-Darm-Problemen ist die Fütterung ein Riesenteil der Therapie, genauso bei Nierenerkrankungen oder Harnstein. Und nicht alle Menschen oder auch tierärztliche KollegInnen haben das immer so auf dem Schirm. Deswegen ist es gerne was, was manchmal wirklich untergeht oder auch unterschätzt wird. In vielen Fällen ist es aber auch manchmal was, was überbewertet wird. Zum Beispiel hatte ich kürzlich eine Anfrage, da ging es um die Therapie der SLO. Steht für symmetrische lupoide Onychodystrophie. Das ist eine Erkrankung bei Hunden, wo es zu missgebildeten Krallen kommt und die Krallen auch mal ausfallen können. Und in dieser Anfrage stand, ob ich mich damit auskennen würde, weil der jeweilige Hundemensch nicht mit Medikamenten behandeln wollte, sondern über die Ernährung behandeln wollte. Und dann war mein erstes Bauchgefühl so, hier ist die Erwartungshaltung ein bisschen falsch. Das bedeutet, das zum Beispiel ist eine Erkrankung, die in seltenen Fällen mal assoziiert ist mit Futtermittelallergien. Das heißt, wenn man hier die Fütterung umstellen würde und da die entsprechenden Allergene vermeidet, die Grunderkrankung auslösen, ist sicherlich die Fütterung ein Großteil der Therapie und kann ganz, ganz viel bewirken. In anderen Fällen ist es was, wo man über bestimmte Nährstoffe unterstützen kann, also zum Beispiel hochdosierte Omega-3-Fettsäuren. Da wird aber das Problem an sich nicht gelöst. Und in diesen Fällen finde ich es unfair, nicht die entsprechenden Medikamente zuzugeben. Das heißt, wir Menschen dürfen uns auch ganz realistisch mal Gedanken machen, hey, was kann denn die Fütterung überhaupt? Weil die ist nicht immer des Rätsels hundertprozentige Lösung. Sie ist immer zu einem gewissen Stellenwert wichtig, bei manchen Erkrankungen mehr, bei manchen vielleicht auch weniger. Bei manchen Themen geht es nur darum, eine gesunde Basis mit einer passenden Kalorien- und Nährstoffversorgung für das jeweilige Tier zu treffen. Aber es ist kein Allheilmittel. Und jetzt sagte ich gerade, naja, bei chronischen Magen-Darm-Erkrankungen wird manchmal die Rolle der Fütterung unterschätzt, aber manchmal auch überschätzt. Also wir wissen, dass es Fälle gibt, die alleine durch eine Futteranpassung nicht therapierbar sind. Und in diesen Fällen finde ich es tatsächlich fahrlässig, wenn wir dem Tier die entsprechenden Medikamente verweigern, die vielleicht zusätzlich nötig sind. Das bedeutet, gesunde Fütterung aus tierärztlicher Sicht ist für mich in diesem Fall, dass man realistische Erwartungen an die Möglichkeiten der Fütterung hat, aber auch diese voll und ganz beziehungsweise so gut wie möglich für den jeweiligen Fall erfüllt. Und das ist ein Riesenthema, weil besonders das Thema Fütterung oft sehr dogmatisch bis sogar religiös fast angegangen wird und auch sehr, sehr emotional besetzt ist. Und das ist auch was, was oft im Marketing für viele Futtermittel, Ergänzungsfuttermittel auffällt, aber auch, wenn man sich in gewissen Foren oder Social-Media-Kreisen bewegt, dass wirklich den Hunde- oder Katzenmenschen explizit vor irgendwas Angst gemacht wird. So nach dem Motto, du killst die Katze, wenn du nicht barfst oder du bist ein schlechter Hundemensch, wenn du nicht Produkt XY kaufst. Und bei solchen Aussagen dürfen wir Menschen mal einen Moment durchatmen und uns dann versuchen, nochmal ganz rational damit auseinanderzusetzen. Und grundsätzlich wäre ich immer bei etwas vorsichtig, was so endgültig oder dogmatisch propagiert wird. Also es gibt ganz, ganz oft mehrere Lösungsansätze, die Fütterung für das entsprechende Tier zu optimieren. Und das Ganze ist nicht schwarz oder weiß, sondern in ganz, ganz vielen auch eine individuelle Entscheidung. Das fängt schon an mit der Wahl der Fütterungsform. Aus meiner Brille hat grundsätzlich jede Fütterungsform erstmal ihre Daseinsberechtigung, aber ganz sicher auch ihre Vor- und Nachteile. Und diese Vor- und Nachteile müssen von Situation zu Situation individuell gegeneinander abgewogen werden. Und dann muss für das jeweilige Mensch-Tier-Team eine Lösung gefunden werden, die für beide gut ist. Also der Mensch muss die Fütterung leisten und umsetzen können. Es bringt mir gar nichts, wenn ich der alten Rentnerin, die vielleicht nur ein schmales Budget hat für das Futter ihrer Katze, das super teuerste Futter aufdrücke und sie wirklich völlig am Verzweifeln ist, weil sie das Ganze finanziell nicht umsetzen kann. Und vielleicht wäre ein etwas günstigeres Produkt auch in Ordnung für diese Katze. Also es muss nicht immer das absolute Optimum sein, sondern es muss auch so sein, dass es für den Menschen so gut wie möglich umsetzbar ist. Was für mich wichtig und wirklich indiskutabel ist in Bezug auf die Fütterung, das Futter, was wir für das jeweilige Tier auswählen, muss von diesem Tier vertragen werden. Es müssen die Nährstoffe bedarfsdeckend, also weder zu viel noch zu wenig, in passender Menge in dem Tier landen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Kalorienzufuhr. Und logischerweise muss das Futter das Tier mögen, weil das tollste selbstgekochte Rezept nützt uns nichts, wenn die Katze dir den Vogel zeigt, wenn du den Napf dahin stellst. Und gerade bei Katzen noch ein bisschen mehr ein Thema als bei den Hunden. Es muss ein artgerechtes Fütterungsmanagement möglich sein. Zum Beispiel wäre es mir lieber, eine Kombination aus einem vernünftig, also bedarfsdeckenden Nass- und Trockenfutter zu füttern, wo ich Activity Feeding mitmachen kann, wo ich zum Beispiel über einen Futterautomaten viele kleine Mahlzeiten in den Tag der Katze integrieren kann, als wenn wir eine Barfration geben, die vielleicht frischer ist, aber nur zweimal am Tag gefüttert werden kann, weil wir nicht das rohe Fleisch bei 30 Grad im Sommer in den Futterautomaten legen können. Dann ist es noch ein Riesenthema, was für viele Hunde- und Katzenmenschen oft assoziiert wird mit gesunder Ernährung, ist die Abwechslung. Und auch das ist was, das muss von Situation zu Situation angeschaut werden, wie sinnvoll eine Abwechslung ist. Beispiel, ich habe eine 2 Jahre alte gesunde Katze oder einen 2 Jahre alten gesunden Hund. Da ist es sicherlich nett, das Futter abzuwechseln und gewisse Geschmacksrichtungen zu haben, dass auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, mal ein anderer Reiz da ist durch ein anderes Futter. Aber auch bei diesen Tieren sollten wir es nicht übertreiben mit der Abwechslung, weil es natürlich immer mal passieren kann, dass im Laufe des Lebens sich eine Futtermittelallergie entwickelt. Und für diese Fälle sollte man immer mehrere Komponenten in petto haben, die man vorher bewusst nicht gefüttert hat. Und das hat nämlich den Hintergrund, dass eine Allergie immer auf irgendwas im Futter entsteht, das das Tier schon mindestens 2 Mal im Leben gefressen hat. Und wenn mein Tier jetzt die komplette Palette an Fleischsorten und pflanzlichen Zutaten schon probiert hat, wird es in so einem Fall total schwierig, ein geeignetes Futter zu finden. Dann kann Abwechslung auch sehr problematisch sein in Bezug auf Magen-Darm-Probleme. Weil ein Magen-Darm-Trakt liebt tatsächlich eine möglichst gleichbleibende Fütterung. Wenn ich jetzt heute was füttere, wo knallviel Fett drin ist und viel Eiweiß und gar keine Kohlenhydrate, und morgen was füttere, wo ganz viele Kohlenhydrate drin sind und ganz wenig Fett und eine moderate Menge Eiweiß und am übernächsten Tag vielleicht was füttere, wo super viel oder super wenig Ballaststoffe drin sind, das bringt den Magen-Darm-Trakt jedes Mal durcheinander. Also der Magen-Darm-Trakt mag tatsächlich eine gewisse Monotonie sozusagen. Und das sind ganz, ganz oft Fälle, wo wir Menschen es gut meinen, aber quasi unsere guten Absichten gar nicht einen Vorteil für die Gesundheit des Tieres bringen. Und das Gleiche gilt eben auch für diese Zutatenvielfalt. Natürlich ist, wenn ich ein Tier habe, was keine Magen-Darm-Probleme hat, eine Zutatenvielfalt in einem gewissen Level nett für sozusagen im Sinne von, wir haben unterschiedliche Komponenten drin, um die Darmflora zu füttern und ja, divers sozusagen zu gestalten. Wenn aber eine Erkrankung schon da ist des Magen-Darm-Trakts und wir zum Beispiel eine Futtermittelallergie haben, dann geht es völlig in die Hose, wenn wir da ständig die Zutaten ändern. Das sind eben oft Dinge, wo es große Diskrepanzen gibt zwischen dem, was wir uns manchmal aus menschlicher Brille gesund vorstellen, aber es in der Realität gar nicht zuträglich ist für die Gesundheit des Hundes. Ähnliche Dinge gelten für Kräuter. Kräuter haben irgendwie so den Inbegriff des Labels mit Kräuter sind gesund und stehen für Natürlichkeit und gesunde Ernährung. Und ich, ehrlich gesagt, bin überhaupt kein Freund von Kräutern im Grundfutter. Ganz abgesehen davon, dass es manchmal völlig schräge Kräutersupplementierungen in Futtern gibt, wo sogar giftige Kräuter bei auftauchen, macht es für mich überhaupt keinen Sinn. Weil Kräuter liefern nicht zusätzliche Nährstoffe im Sinne von Kräuter wirken dadurch, dass besonders viel Vitamin C drin ist oder Kupfer drin ist oder Mangan oder was auch immer, sondern Kräuter wirken über sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe. Zum Beispiel, da gehören Terpene zu oder Glykoside, alles Mögliche an sozusagen anderen chemischen Verbindungen, die nicht Nährstoffe sind. Und damit möchte ich gar nicht sagen, dass Phytotherapie schlecht ist. Das ist nämlich in meinen Augen was ziemlich Gutes. Aber Phytotherapie bedeutet, dass wir für einen speziellen Fall bestimmte Kräuter mit einer passenden Wirkung in einer passenden Dosierung über ein gewisses Zeitfenster füttern. Und hier funktioniert es nicht so mit, ich mache 35 Kräuter in das Futter und halte das Tier dadurch länger gesund, sondern ich erkenne vielleicht frühzeitig ein leichtes Problem, wie zum Beispiel ein leichtes Sodbrennen und gebe dann Magenkräuter dazu, um das Problem zu beheben, aber eben in einer definierten Menge, wo die Dosierung passend ist und über ein gewisses Zeitfenster. Also es wäre so ein bisschen so, als wenn Menschen pauschal Medikamente nehmen, damit wir nicht krank werden. Also auch hier alles mit Sinn und Verstand. Dann ist oft auch so ein bisschen Geduld gefragt, gerade in Bezug auf Nahrungsergänzung. In den Beratungen erlebe ich das total oft, dass zum Beispiel, nehmen wir wieder das Magen-Darm-Problem, es ist ein Magen-Darm-Problem da und für diese Fälle gibt es ganz, ganz viele Supplemente, die man ergänzen kann. Also zum Beispiel kann man gewollte Darmbakterien, also Probiotika, dazugeben oder Faserstoffe, Präbiotika. Man kann zum Beispiel Omega-3-Fettsäuren dazugeben und. Und ganz oft muss ich die Menschen dann immer zügeln, weil nicht immer direkt viel hilft, viel auf einmal sinnvoll ist. Das heißt, in vielen Fällen macht es Sinn, erstmal relativ puristisch zu beginnen mit dem, was man füttert, eine Zeit zu beobachten, wie das vertragen wird und dann nach und nach die zusätzlichen Komponenten dazugehen. Und das ist ganz, ganz oft was schräg läuft, wenn wir Menschen es besonders gut meinen und alles Mögliche dazugeben und vielleicht sogar auch noch den Überblick verlieren, was wie wo wirkt. Da hilft manchmal tatsächlich weniger mehr und vor allen Dingen ein gezieltes Nacheinander ausprobieren. Was auch was ist, was immer super stark gefürchtet ist von Hunde- oder Katzenmenschen, sind diese hydrolysierten Futtermittel für die Allergiker. Also hydrolysiert bedeutet, dass die Eiweißbestandteile darin erhitzt werden und dadurch, sehr bildlich gesprochen, in kleinere Komponenten vorverdaut werden, die dann so klein sind, dass der Körper die nicht als Allergieauslöser erkennt. Und wenn man sich die Zutatenlisten von diesen Futtermitteln anschaut, dann muten die uns Menschen oft sehr, sehr seltsam an, weil das ganz weit weg ist von dem, was wir uns so unter frischer, natürlicher Nahrung vorstellen. Und auch das ist was, das hat seine passende Zeit und seine Daseinsberechtigung. Also zum Beispiel, du würdest zu mir in die Beratung kommen mit einem 3-jährigen Hund mit Verdacht auf eine Futtermittelallergie und dein Hund hat vorher immer eigentlich nur Rindlamm und Huhn gefressen. Da würde ich jetzt nicht als erstes auf die Idee kommen, hey, lass uns so eine hydrolysierte Futtermarke hier geben für die Ausschlussdiät, sondern ich würde dir vorschlagen, vielleicht das Futter sogar selber zusammenstellen, damit wir genau wissen, welche Komponenten enthalten sind. Und dann würden wir Komponenten auswählen, die dein Hund vorher noch nicht gefressen hat. In einem anderen Fall, wenn du jetzt zum Beispiel mit einem 5 Jahre alten Hund zu mir kommst, der seit 2,5 Jahren immer wieder schwerste Magen-Darm-Probleme hat, mit massiv blutigen Durchfällen. Du weißt gar nicht die Vorgeschichte, weil du bist der dritte Besitzer und wir wissen gar nicht, was hat dein Hund schon gefressen und was nicht. Und seitdem er bei dir ist, hat er schon mindestens 7 verschiedene Futtermittel bekommen und dem geht's gerade richtig schlecht. In diesem Fall ist die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht so ein fertiges hydrolysiertes Futter vertragen wird, zum Teil höher. Und die Chance, dass wir damit schnell erstmal Ruhe in den Magen-Darm-Trakt reinbringen, ist ganz gut gegeben. Und bitte nicht falsch verstehen, das sind hier nur Beispiele. Alles, also egal ob selbstgemacht, Nassfutter, Trockenfutter, Barfen, Kochen, muss für den entsprechenden Fall passend entschieden werden und kann auch für den einen oder anderen Menschen andere Vor- und Nachteile haben. Damit möchte ich nur sagen, im Endeffekt zählt das, was dein Tier so gut wie möglich versorgt und womit es sich so gut wie möglich fühlt in Bezug auf Magen-Darm-Symptome und so weiter. Das ist was, wo ich hier einmal eine Bresche schlagen muss mit schau vielleicht etwas weiter gefächert auf die unterschiedlichen Möglichkeiten in Bezug auf die Fütterung und lass dich vielleicht einmal neutral beraten mit jemandem, der nicht nur eine Fütterungsschiene fährt oder nur ein Produkt verkauft, weil eben oft ganz, ganz viele Möglichkeiten ans Ziel führen können, aber die Entscheidung eben passend getroffen werden muss für die jeweilige Situation. Und noch eine Sache möchte ich noch dir mitgeben. Es gibt einen Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität. Das bedeutet, ich höre zum Beispiel total oft mit, ah ja, wir hatten erst das und das fertige Futter und dann sind wir auf BARF umgestiegen und dem Hund ging es besser. Dann ist selten, also dann haben wir eine Korrelation, weil die Futterumstellung hat quasi Besserung gebracht. Die Kausalität wurde aber falsch gezogen, weil es ist dann ganz oft nicht die Tatsache, dass wir von einem zubereiteten Produkt auf ein rohes Futter umgestellt haben, das, was die Situation gebessert hat, sondern oft sind es ganz andere Faktoren. Zum Beispiel, vorher war eine Komponente drin, die im Rahmen der Futtermittelallergie nicht vertragen wurde und dann wurde auf BARF umgestellt. Das heißt jetzt nicht, dass pauschal das BARF besser oder schlechter ist. Und auch das ist was, wo manchmal Experten helfen können, mit einer passenden Brille drauf zu schauen und ein bisschen Struktur da reinzubringen, wenn andere Dinge in Bezug auf die Fütterung kontrolliert werden. Das bedeutet, es macht oft Sinn, einzelne Faktoren gezielt im Fütter zu ändern, um herauszufinden, wo es hakt. Also es ist dann nicht trocken versus roh, sondern es ist vielleicht, okay, Trockenfutter basierend auf Huhn wurde nicht vertragen, weil das Tier gegen Huhn allergisch ist, BARF mit Rind wird aber vertragen. Und das ist was, was gefühlt von außen oft sehr schwer zu beurteilen und nachzuvollziehen ist. Und da kann dir wirklich einfach manchmal ein roter Faden durch eine Beratung helfen. Zusammenfassend möchte ich dir nochmal mitgeben, es ist wichtig, dass dein Tier sein Futter mag und verträgt, dass Kalorien und Nährstoffe in passender Menge in deinem Tier landen und dass du artgerecht füttern kannst im Sinne von Futterbeschäftigung, Mahlzeitenfrequenz. Gerade bei Katzen ist das hier ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich möchte dir auch mitgeben, quasi den Spruch, Dogmatismus ist in der Regel nicht gut. Also wenn dir irgendwo in der Beratung ein, ne, das ist die einzig wahre Möglichkeit oder jemand sehr vehement auf ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Fütterungsform besteht, würde ich immer etwas skeptischer mir das Ganze anschauen. Und vorsichtig wäre ich auch, wenn dann derjenige nicht mit sachlichen Argumenten argumentiert, sondern wenn dir Angst oder ein schlechtes Gewissen gemacht wird. Das sind in der Regel auch keine guten Ratgeber. Wenn du mehr über die Fütterung deines Hundes oder deiner Katze lernen magst, melde dich gerne für ein kostenfreies Vorgespräch über meine Homepage. Und für die Katzenmenschen findest du bei mir auf der Seite auch den Link zum Selbstlernkurs Katzenfütterung. Darin habe ich mit meiner Kollegin Denise Riggers wirklich ganz sachlich die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Fütterungsformen durchleuchtet. Wir besprechen, was ist bedarfsgerechte und artgerechte Fütterung und gehen diese Punkte ganz neutral und sachlich betrachtet an, sodass du dir besseres Wissen über die Fütterung aneignen kannst und nachher ja bewusst und mit fundiertem Wissen deine Entscheidung für deine Katze treffen kannst. Ich danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.